ERF Plus. Glaube und Denken.
Preußens Könige und ihr Glaube. Darum geht es bei Glaube und Denken Spezial. Herzlich willkommen zum Abschluss einer dreiteiligen Reihe und im Studio begrüßt Sie dazu Ingrid Heinzelmeier. Der fromme und oft verkannte Vater Friedrich Wilhelm, der aufgeklärte Sohn Friedrich der Große, der sehr mit und um das Erbe seines Vaters gekämpft hat, die beiden haben das Image des Preußentums ja mitgeprägt. Und in dieser Sendung wollen wir jetzt überlegen, was das mit uns heute zu tun hat. Es geht also um das Erbe. Was bedeuten preußische Tugenden für Menschen im 21. Jahrhundert? Ist der pietistisch geprägte Glaube des Vaters Friedrich Wilhelm heute noch aktuell? Über dieses und anderes wird es dann gleich gehen in unserem Gespräch. Diesmal sind wir mit Professor Dr. Peter Zimmerling am Telefon verbunden. Die Musik in dieser Sendung stammt von Friedrich dem Großen. Er hat ja auch komponiert. Ich freue mich, wenn Sie in der kommenden Stunde mit uns unterwegs sind und freue mich auf ein Gespräch, das dann vielleicht auch für Sie neues Licht auf Altbekanntes werfen wird. Über das Erbe der Preußenkönige dürfen wir jetzt heute nachdenken bei Glaube und Denken Spezial. Ich bin am Telefon verbunden mit Professor Peter Zimmerling in Leipzig. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Im August dieses Jahres gab es einen nicht uninteressanten Fernsehbericht über Prinz Georg von Preußen. Er ist ja der Erbe des deutschen Kaisertums oder, wie er selbst so schön lächelnd sagt, nur ein Mann mit einem etwas längeren Nachnamen. Denn in der Weimarer Republik wurde der Adel ja schon abgeschafft. Peter Zimmerling, wie ist es nun? Die jungen Prinzen von heute, Georg von Preußen ist ja nicht der einzige, da gibt es ja noch mehr, stehen die irgendwie noch für das preußische Erbe mit all seinen Tugenden?
Ich würde sagen, dass sie sich natürlich irgendwie verpflichtet fühlen, auch das, was ihre Vorfahren gedacht, geschaffen, bewahrt haben, nun auch in gewisser Weise weiterzuführen. Also sich sozusagen vor dieser Kette von zum Teil ja äußerst respektablen Männern zu verantworten. Und dazu gehörte nun mal bis 1918 auch das Amt des obersten Lenkers oder obersten Bischofs der evangelischen Kirche in Preußen. Das war ja ein letztlich durch Luther so geregeltes Arrangement, dass die evangelisch gewordenen Landesfürsten die Bischofsfunktionen übernahmen, weil während der Reformation ja kein Bischof evangelisch geworden ist. Und es war also ein kirchliches Notregiment. Und von daher gesehen ist es eigentlich ganz folgerichtig, dass auch heute die preußischen Prinzen durchaus natürlich diesen Aspekt des Amtes, der Amtsauffassung ihrer Vorfahren irgendwie pflegen. Das sieht sehr unterschiedlich aus bei den Einzelnen. Es gibt ja einen der Preußenprinzen, jetzt einen Cousin des Leiters des Hauses Preußen in der Nordkirche, der ja Pfarrer ist, der Prinz Philipp von Preußen.
Was mir gefallen hat bei diesem Fernsehbericht, dass diese Herrschaften mit dem langen Namen heute nicht mehr in einem Schloss wohnen, sondern in einer Wohnung, in diesem Fall mitten in Berlin und einem Broterwerbsberuf nachgehen. Dann gibt es da eine Stiftung und über die laden sie tausende Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien ein zu einem Urlaub auf der Burg Hohenzollern, dem Familiensitz am Rande der Schwäbischen Alb. Ich kann mir vorstellen, Friedrich Wilhelm hätte das gefallen, denn er selbst hat ja auch den Luxus und die Verschwendung seines Vaters ziemlich radikal beendet. Was meinst du?
Also ich würde sagen, es gab ja in der Geschichte des Preußentums, der preußischen Könige, gab es ja eine Zäsur. Marion Gräfin Dönhoff, wahrscheinlich die berühmteste Preußin der alten Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, die ja selbst aus einer Adelsfamilie Ostpreußens stammte, hat darauf in ihren Veröffentlichungen und Zeitungsartikeln immer wieder hingewiesen, dass im Grunde genommen das alte Preußen mit der Reichsgründung 1871 im Spiegelsaal in Versailles bereits zu Ende gegangen sei. Bis dahin gehört zum Preußentum ja das Maß. Und sie sagt, dass ab diesem Zeitpunkt in Preußen mehr und mehr, also in Preußen-Deutschland muss man ja korrekterweise sagen, mehr und mehr die Maßlosigkeit um sich gegriffen habe. Also auch der Prunk, das war tatsächlich für das alte Preußen ungewöhnlich. Da hat man sozusagen, mal abgesehen von dem Berliner Stadtschloss und dem Potsdamer Stadtschloss, ja normalerweise in sehr kleinen Schlössern, die irgendwie auch von einer bürgerlichen Lebensführung geprägt waren, residiert. Und insofern sind, könnte man sagen, die heutigen Preußenprinzen zurückgekehrt zu diesem Maß, diesem maßvollen, ja sogar zum Teil, sag ich mal, kargen Leben der alten Preußenprinzen.
Peter, bist du schon mal auf der Burg Hohenzollern gewesen?
Natürlich, schon mehrfach als Student. Ich habe ja in Tübingen studiert und war doch ziemlich beeindruckt davon, also ehrlich gesagt nicht so sehr von der Burg, die ist ja ein bisschen, sag ich mal, Walt Disney-mäßig, die ist ja erst im 19. Jahrhundert wieder aufgebaut worden in der heutigen Form. Wovon ich sehr beeindruckt war, war das Museum. Da waren ja nach dem Krieg eine Reihe von Dingen ausgelagert worden, die Zerstörungen, die Luftangriffe auf Berlin und andere preußische Städte überstanden hatten. Da sah man zum Beispiel eine große Anzahl der berühmten Tabaksdosen Friedrichs des Großen, auch seine Uniform. Und ja, da standen damals auch die beiden Särge, sowohl von Friedrich dem Großen wie auch von seinem Vater, eben dem Soldatenkönig. Die waren ja auf einer abenteuerlichen Reise in den letzten Kriegswochen von der Garnisonskirche in Potsdam vor der Roten Armee über den Harz nach Marburg verbracht worden, standen da längere Zeit in der Elisabethkirche und sind dann eben nach Schloss Hechingen überführt worden.
Das hat sich zumindest, was Friedrich den Großen angeht, ja in der Zwischenzeit geändert.
Ja, nach der Wiedervereinigung gab es ja so eine Art Staatsakt. Es war zwar eigentlich eine private Feier, aber dadurch, dass Bundeskanzler Kohl daran beteiligt war, hat man ja dem Wunsch Friedrichs des Großen nach ja, 200 Jahren stattgegeben sozusagen und ihn auf der Terrasse von Schloss Sanssouci beerdigt, neben seinen Windspielen, neben seinen Hunden. Und wenn man Schloss Sanssouci heute besichtigt, da geht man natürlich auch zu dieser Grabstätte. Und da kann man sehen, dass auf dem Grabstein Friedrichs des Großen, wo übrigens nur sein Name steht, in der gleichen Größe wie auch auf den Grabsteinen seiner Hunde, die Namen seiner Lieblingshunde jeweils stehen. Da findet man eigentlich immer einige Kartoffeln auf diesem Grabstein von Friedrich dem Großen, die offensichtlich von Menschen aus Dankbarkeit darauf gelegt werden, dafür, dass er die Kartoffel in Deutschland als Grundnahrungsmittel ja durchgesetzt hat.
Woher hat er sie geholt, die Kartoffel?
Also die hat es damals schon in Europa gegeben, aber er ist irgendwie darauf gebracht worden, dass diese Kartoffel wichtige Nährstoffe enthält, also dass sie sozusagen wirklich sich als Grundnahrungsmittel eignet und vor allem, dass sie in den preußischen Ostprovinzen, also vor allem in Pommern und in Ostpreußen, gut angebaut werden kann, weil sie anders als der Weizen von günstigen klimatischen Voraussetzungen unabhängig ist. Und deswegen die polnische Bevölkerung von Pommern hat das ja aufgegriffen. Heute werden da genauso viele Kartoffeln angebaut wie früher auch und da sogar in den letzten Jahrzehnten ein großes Kartoffeldenkmal errichtet.
Ja, ein letzter Tipp jetzt noch, was das Touristische angeht, das erste und das zweite Adventswochenende. ist ein besonders günstiger Zeitpunkt, um die Burg Hohenzollern zu besuchen, denn da gibt es einen ganz großen Adventsmarkt. Jetzt, um das zusammenzufassen, wie ist denn das der pietistische Glaube, der Friedrich Wilhelm so geprägt hat? Du hast gesagt, das spielt irgendwo noch mit hinein bei seinen Nachfahren heute. Spielt das noch eine Rolle? Kann man das aus den Interviews und Stellungnahmen beurteilen?
Da wäre ich vorsichtig. Der Pietismus, der ja in der Geschichte der evangelischen Kirche seit seiner Entstehung Ende des 17. Jahrhunderts immer wieder eine große Rolle gespielt hat, der wird sozusagen von den Regierenden, den Königen bzw. Kaisern in Preußen im Grunde genommen immer dann gelebt, ansatzweise, wenn er in der Gesamtgesellschaft eine größere Bedeutung gehabt hat. Also das war natürlich bei Friedrich Wilhelm dem I. als Zeitgenosse August Hermann Frankes, also man kann sagen der Blütezeit des Pietismus in Preußen, des älteren Pietismus. Er hat dann eine gewisse Rolle gespielt während der Erweckungsbewegung bei der Königin Luise und vor allem bei ihrem Sohn Friedrich Wilhelm IV., also der die Evangelische Allianz mitbegründet hat in Deutschland. Und er hat dann auch eine gewisse Rolle gespielt bei der letzten Kaiserin, kann man sagen. Das ist ja die berühmte Kirchenjuste, so sagen die Berliner zu ihr, auf sie geht zurück, dass in Berlin so furchtbar viele Kirchen um 1900 erbaut worden sind. Und das war schon aus ihrer Frömmigkeit heraus auch inspiriert. Aber heute spielt ja der Pietismus ja gesamtgesellschaftlich gesehen nicht diese Rolle, wie er in den genannten Zeiträumen, die ich gerade aufgezeigt habe, gespielt hat. Und insofern spielt er auch, soweit ich das beurteilen kann, höchstens bei dem genannten Philipp von Preußen eine Rolle.
Wir wollen gleich nach der nächsten Musik dann weiter der Frage nachgehen, was denn nun eigentlich preußisches Image und preußische Tugenden sind und wie das heute aussehen kann. Sie hören Glaube und Denken Spezial auf ERF Plus. Wir sprechen heute abschließend nochmal über die preußischen Könige und was sie uns so hinterlassen haben. Dabei geht es weniger um Kunstschätze und materielle Güter, sondern um Ideelles. Peter Zimmerling, du hast dich ja viele Jahre mit den Hohenzollern beschäftigt. Was verbindest du denn mit dem Begriff preußisch?
Wie gesagt, man muss unterscheiden zwischen dem alten Preußen und dem neuen Preußen, wie es dann im Deutschen Kaiserreich aufgegangen ist, mit einer gewissen Maßlosigkeit, mit reinem Machtanspruch, Anspruch auf Weltgeltung. Das ist im alten Preußen anders gewesen. Da spielt im Grunde genommen das Maß eine entscheidende Rolle, also das Maßhalten. Auch in gewisser Weise die Selbstbescheidung und freiwillige Selbstbeschränkung. Man kann sagen, die alten preußischen Tugenden, die sind ja stark von einer Verbindung der Stoa, also der letzten großen philosophischen Strömung der Antike, und dem Calvinismus geprägt worden. Und da gehört eben dazu, dass man Maß halten lernt, sparsam ist, pünktlich. Das sind alles diese Tugenden, durch die Preußen ja bis heute, wenn überhaupt jemand noch etwas mit Preußen verbindet, jetzt mal neben Friedrich dem Großen und den Schlössern, die jemand heute mit Preußen verbinden wird.
Bei Wikipedia findet sich da der schöne Satz, als preußische Tugenden bezeichnet man einen nicht festgelegten Kanon einiger von protestantisch-kalvinistischer Moral und von der Aufklärung geprägter Tugenden. Nun, diese beiden Denkquellen, Glaubensrichtungen passen ja nicht unbedingt zusammen. Warum sieht man das heute zusammen?
Ich denke, das ist eher eine Schwierigkeit sozusagen aus der Perspektive von uns heute, das zusammenzubinden. Die Frühaufklärung und der ältere Pietismus, oder man könnte auch sagen der Frühpietismus, waren sich sehr nahe. Sie hatten nämlich unter anderem einen gemeinsamen Gegner, und das war die alte lutherische oder orthodox oder reformierte Orthodoxie. Und also der junge Pietismus steht genauso wie die frühe Aufklärung für Aufbruch aus, wie man meinte, erstarrten Strukturen, auf der einen Seite in der Kirche, auf der anderen Seite in der Gesellschaft. Und beide haben auch in gewisser Weise ähnliche Ideale vertreten. Also der ältere Pietismus ist der Meinung, dass zum Christsein auch eben das Engagement in der Gesellschaft gehört. Daher diese, ja, man könnte sagen, diese Gründergeneration vieler Einrichtungen und Werke. Der ältere Pietismus ist ja auch, wenn man so will, die Brunnenstube der Diakonie mit dem berühmten Waisenhaus in Halle von August Hermann Franke, eben einem der Väter des Pietismus, begründet. Aber er blieb dabei nicht stehen. Er hat auch eine große Schrift verfasst, einen Universalplan zur Veränderung der Welt, und er meint damit natürlich Verbesserung der Welt. Da entfaltet er im Grunde genommen ein Reformprogramm, das die gesamte Gesellschaft betrifft und nicht etwa vor den Mauern der oder an den Mauern der Kirche Halt macht. Er war ja immerhin Theologieprofessor und Pfarrer, aber er hat eben genauso wie die Aufklärung die Überzeugung, dass die Welt sozusagen aus dem Glauben heraus, so das ist seine Inspirationsquelle, weniger als die Vernunft, wie es in der Aufklärung war, aber aus dem Glauben heraus sozusagen verbessert, reformiert, erneuert werden kann.
Ich habe noch ein Gedicht gefunden von einem gewissen Ludwig Christoph Heinrich Hölty, der hat über preußische Tugenden so gereimt: Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab, dann wirst du wie auf grünen Auen durchs Pilgerleben gehen, dann kannst du sonder Furcht und Grauen dem Tod ins Auge sehen. Sehen wir jetzt mal von der dichterischen Qualität der Reime etwas ab. Treu, Redlichkeit, Gottesfurcht. Das wären sozusagen drei ganz besonders markante preußische Tugenden. Ist es nun, ich komme nochmal zurück, mehr pietistisch oder mehr aufgeklärt?
Das ist eben gerade das Interessante, dass sich das nicht so auseinanderdividieren lässt. Es ist eine Verbindung von beiden. Ich würde sagen,
ein bisschen steht ja auch der Vater für das eine und der Sohn für das andere.
Das stimmt, aber es ist insofern eine Verbindung von beiden, weil ja, wie gesagt, die stoische Philosophie mit ihrer Moral steht im Grunde genommen schon Pate auch an vielen Stellen für die Ethik des Apostels Paulus. Also das reicht schon sozusagen in die urchristliche Zeit zurück. Damals war schon Stoa und frühes Christentum, was die Ethik betraf, eine enge Verbindung eingegangen. Und an diese Verbindung kann im Grunde genommen der ältere Pietismus wieder anknüpfen. Übrigens, interessant ist, dass dieser gerade von dir vorgelesene Reim, das ist ja eine Liedstrophe eigentlich, dass die jeden Tag von der Garnisonskirche in Potsdam vom Glockenspiel intoniert wurde. Das war, wenn man so will, einer der Ansatzpunkte, dass jeder Preuße, jede gute Preuße lernte diese Strophe bereits in der Schule auswendig. Also das war auch eine ungeheure pädagogische Sache und hat deswegen Verbreitung im ganzen Volk gefunden.
Ich möchte jetzt nochmal auf den Vater und den Sohn zurückkommen. Der Vater, das hast du ja deutlich gemacht, steht ein ganzes Stück für den Pietismus, die innige persönliche Frömmigkeit, der Sohn mehr für die Aufklärung, aber der Sohn hat dann doch die Wertvorstellungen des Vaters übernommen, War das nicht eine eher anstrengende Lebensphilosophie, christliche Verhaltensweisen ohne Gottvertrauen?
Das kann man so sagen. Er hat ja auch Zeit seines Lebens unter einem gewissen inneren Zwiespalt offensichtlich gelitten. Wir haben darüber ja schon gesprochen in den beiden voraufgehenden Sendungen, dass er Zeit seines Lebens zum Beispiel nicht von der Frage des Glaubens irgendwie losgekommen ist. Er hat ja eine Reihe theologischer Schriften verfasst, aus denen ganz deutlich hervorgeht, dass er sich damit auseinandersetzt, auch wenn er nicht zu dieser Form des bewussten christlichen Glaubens fand, wie ihn sein Vater gepflegt hat. Aber immerhin, er hat in seiner Umgebung, gut, das war damals in Preußen auch nichts Besonderes, aber er hat in seiner Umgebung, und zwar in seiner allernächsten Umgebung, eine Reihe bewusster, pietistisch geprägter Christen gehabt, mit denen er offensichtlich von Zeit zu Zeit auch über den christlichen Glauben diskutiert hat. Also es war beides. Er hat sozusagen in seiner persönlichen Umgebung viele Christen gehabt und er hat auch denkerisch das nie irgendwie loslassen können. Entscheidend aber vielleicht, dass er ja im Laufe seines Lebens immer mehr vereinsamt ist. Und er hat ja ein schweres Leben, würden wir heute sagen, gehabt. Also bei allem äußeren Glanz, dass er sicher der berühmteste Herrscher Europas im 18. Jahrhundert war und von auch den Intellektuellen geachtet wurde, ja geradezu hymnisch gerühmt zum Teil, aber er ist furchtbar einsam gestorben zum Beispiel in den letzten Lebensjahrzehnten. Er ist ja auch für sein Jahrhundert relativ alt geworden. In den letzten Lebensjahrzehnten war er eine Art Einsiedler geworden. Das war also auch ein gewisser Preis, den er zu zahlen hatte.
Ich möchte jetzt nach der nächsten Musik noch auf einen ganz anderen Aspekt zu sprechen kommen. Preußentum, das steht ja bis heute bei vielen auch für militärische Stärke. Und der Vater Friedrich Wilhelm hat zwar nie Krieg geführt, aber er hat mit seinen langen Kerls und anderen Maßnahmen sozusagen die Grundlage, die militärische Aufrüstung geschaffen für die Kriege, die der Sohn dann geführt hat. Zum Beispiel, als er der jungen österreichischen Kaiserin Maria Theresia Schlesien abgenommen hat. Und diese Seite des Preußentums wollen wir uns dann gleich nochmal etwas näher anschauen. Être Prussien est un honneur, mais pas plaisir. Ein französisches Sprichwort, preußisch sein ist eine Ehre, aber kein Vergnügen. Das heißt, eine Ehre, die auch verteidigt werden muss. Der fromme Vater Friedrich Wilhelm war streng und förderte die Armee, war aber selbst kein Kriegsherr. Der liberale Sohn mit seiner Freude an Musik und Schöngeistigem wurde das dann. Ist das eigentlich fast so etwas wie ein Paradox, ein Widerspruch?
Auf den ersten Blick ja. Wenn man etwas näher hinschaut, dann muss man etwas stärker differenzieren. Also Friedrich der Große hat ja offensichtlich Zeit seines Lebens darunter gelitten, dass er seiner Ruhmsucht sozusagen nachgegangen ist. Und er hat auch Preußen ja nicht bloß aus Ruhmsucht zur Großmacht gemacht. Man muss sich ja immer klar machen, als der Vater Maria Theresias verstorben war, machte die Habsburger Monarchie eine Phase der großen Schwäche durch. Und es lauerten rund um Habsburg Mächte darauf, sich ihren Anteil an der Beute zu holen. Und es ist heute doch ziemlich Konsens in der historischen Forschung, dass wenn Friedrich der Große Schlesien nicht erobert hätte, dass Schlesien dann von Sachsen übernommen worden wäre. Sachsen war ja in Personalunion mit dem Königreich Polen verbunden und Schlesien bildete sozusagen die Landbrücke zu Polen für Sachsen. Und von daher gesehen war es eigentlich ja ein Gebot, sage ich mal, der Staatsräson. Und das spielte in Preußen immer eine entscheidende Rolle, hier Sachsen sozusagen zuvorzukommen und zu verhindern, dass Sachsen sozusagen die Großmacht in Deutschland neben Habsburg werden würde. Das lag eigentlich nahe. Sachsen war die wichtigste Macht neben Habsburg in Deutschland und Preußen hat sozusagen Habsburg da abgelöst. Und dann muss man sich auch noch vor Augen halten, Friedrich der Große hat sofort angefangen, nach seinem Regierungsantritt das übernommene Heer auch zu reformieren. Er hat also bestimmte Prügelstrafen im Heer abgeschafft, die Zwangsanwerbung von Soldaten verboten. Also er hat in gewisser Weise schon versucht, das Armeewesen zu zivilisieren. Aber es bleibt trotzdem dieser Eindruck, dass er als erstes das schwache Österreich überfällt. Und das ist ganz gegen alles, was er vorher auch übrigens schriftlich in Europa veröffentlicht hat, wie er sich als Staatsmann bis dahin gesehen hat.
Es war also für ihn war es ein Gebot der Stunde, da jetzt militärisch einzugreifen. Und später dann, in späteren Jahrhunderten, ist es aber doch auch oft so gewesen bei den Erben, dass das Preußische irgendwie mit dem Militarismus doch sehr eng verwoben war.
Das ist richtig und hängt sicher ein bisschen mit der Geschichte Preußens zusammen. Preußen geht ja zu, der Name ist da ja, es deutet ja darauf hin, Preußen ist ja Nachfolgestaat des Deutschen Ordens gewesen. Also der Deutsche Orden hat Ostpreußen und die baltischen Staaten erobert, christianisiert, erobert. Das ist sozusagen über 700 Jahren gewesen. Es war in gewisser Weise die erste deutsche Kolonie, dieses Land da im Osten, das weithin eine Wildnis war, ja, und nicht urbar gemacht. Und das ist sozusagen in Preußen eine wichtige Tradition geblieben. Dieses Kriegerische, sag ich mal, dieses Ordensmäßige aber gleichzeitig. Und das ist dann tatsächlich, vor allem dann natürlich durch Wilhelm den Zweiten im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert und dann eben durch Hitler, ist das dann in einseitiger Weise ungezügelt, sage ich einmal, zum Ausbruch gekommen. Aber wie gesagt, es besteht ja in meinen Augen ein Bruch zwischen den alten preußischen Traditionen, die diesen Militarismus doch irgendwie gezügelt hatten, und dem, was dann seit Wilhelm II. Passiert ist, bis hin eben zu Adolf Hitler.
Hat die kalvinistische Seite des Protestantismus an der Stelle eine größere Anfälligkeit als jetzt zum Beispiel das Luthertum?
Das ist eine schwer zu beantwortende Frage, wo auch die Experten letztlich sich uneinig sind. Also sicherlich beide. Sowohl Calvin wie auch Luther gehen ja davon aus, dass es in Extremfällen geboten sein kann, einen tyrannischen Herrscher mit Gewalt zu beseitigen. Nur ist es bei Luther so, dass er die Hürde, bevor so etwas legitimerweise geschehen darf, sehr hoch gesetzt hat. Die ist bei Calvin niederer angesiedelt. Und im Gefolge dann der weiteren Geschichte sind sozusagen die Hürden im Luthertum immer größer geworden. Und man hat ganz vergessen, dass es auch möglich sein kann, um des Rechtes willen sozusagen politisch, militärisch sogar einen tyrannischen Herrscher zu beseitigen. Dieses Bewusstsein hat man im Reformiertentum immer gehabt. dass das möglich ist und sogar geboten sein kann, um des Volkes willen eine ungerechte Regierung zu beseitigen.
Damit sind wir dann bei den Fragen, die Dietrich Bonhoeffer und seine Zeitgenossen herumgetrieben haben. Ein Stichwort möchte ich jetzt an der Stelle noch hineinwerfen in unser Gespräch, der im Nationalsozialismus dann sicher auch missbrauchte Gehorsam ist ja auch ursprünglich eine preußische Tugend gewesen.
Ja, aber auch darauf hat Marion Gräfin Dönhoff immer hingewiesen, das war nie ein Kadavergehorsam. Und es war so, dass die preußischen Eliten, etwa unter Friedrich dem Großen, aber auch schon unter dem Soldatenkönig, wenn es sein musste, durchaus gegen den König Widerstand geleistet haben. Also vielleicht die berühmteste Story ist ja die, dass ein preußischer General gegen den Willen des Königs eine Konvention mit Russland, die berühmte Konvention von Tauroggen, im Anfang des 19. Jahrhunderts abgeschlossen hat gegen Napoleon. Und der Brief, den er daraufhin seinem König geschrieben hat in Berlin, der ja verpflichtet war, sich da mit Napoleon irgendwie zu arrangieren, der spricht also sozusagen Bände, dass er weiß, was er tut, also dass er sozusagen selbstständig handelt gegen sozusagen den Willen des Königs, aber dass er eben bereit ist, dafür nun auch die Konsequenzen zu tragen, aber nicht anders kann, als seinem Gewissen zu folgen. Im Grunde genommen das Gleiche, was dann, sage ich mal, 140 Jahre später wieder passiert ist, am 20. Juli 1944 beim Aufstand gegen Hitler, der ja der Stauffenberg-Aufstand ist ja von 75%, die daran beteiligt waren, waren Preußen. Also wenn man so will, ein letztes Aufflackern dieses, ich sag jetzt mal, dieses guten Preußen, wo man eben durchaus wusste, dass man vor Gott für seine Mitmenschen Verantwortung übernehmen muss. Und das kann dazu führen, dass man sogar für sein Leben, mit seinem Leben eintreten muss, um eine ungerechte Regierung zu beseitigen.
Über die guten Seiten des preußischen Ehrbegriffs wollen wir gleich noch sprechen. Das ist dann unser letzter Schwerpunkt in diesem Gespräch. Und bis dahin hören wir nochmal Musik. Bei Glaube und Denken Spezial geht es heute um das, ich sag mal so, ideelle Erbe der preußischen Könige. Sie hören auf ERF Plus darüber ein Gespräch mit Professor Peter Zimmerling in Leipzig. Matthias Platzek, er ist ja brandenburgischer Ministerpräsident. Er hat 2006 in einem Gespräch mit der dpa die Rückbesinnung auf positive preußische Tugenden gefordert. Über die wollen wir jetzt auch noch sprechen. Zum Beispiel war da ja die Toleranz gegenüber Andersdenkenden und Andersglaubenden. Wie hat sich das in Preußen besonders ausgewirkt?
Es gab in Preußen ein merkwürdiges Phänomen, dass der Kurfürst Sigismund vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges selber die reformierte Konfession angenommen hat. Das hing mit Gebieten zusammen, die er im Westen zu Preußen dazugewinnen konnte, und die waren kalvinistisch. Und das hat von diesem Zeitpunkt an in Preußen so etwas wie eine Toleranz der beiden evangelischen Konfessionen bedeutet. Und dazu muss man sich klar machen, dass noch im Dreißigjährigen Krieg sich Lutheraner und Calvinisten mehr bekämpft haben als Lutheraner und Katholiken. Und von daher gesehen war Preußen seit diesem Moment so etwas wie eine Toleranz im Hinblick auf Glaubensdinge eingestiftet. Und alle Nachfolger von Sigismund, der große Kurfürst, auch der erste preußische König Friedrich I., Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II., haben diese tolerante Politik fortgeführt. Also da ist Friedrich der Große in einer langen Kette, muss man sagen. Und das Interessante ist, natürlich war diese Toleranz auch aus wirtschaftlichen Motiven gegeben. Man wollte das Land, gerade dann nach dem 30-jährigen Krieg, das hatte ja furchtbar gelitten, war ganz zerstört im Grunde genommen, im Wesentlichen, wollte es sozusagen wieder besiedeln. Und da hat man eben die vertriebenen Glaubensflüchtlinge aus Frankreich, die Hugenotten oder die Lutheraner aus Salzburg aufgenommen. Übrigens gegen den Willen der Bevölkerung. Das hat das Herrscherhaus durchgesetzt zunächst einmal. Aber das war sozusagen nur die eine Seite, diese Nützlichkeitserwägungen. Die andere Seite war offensichtlich, dass alle Herrscher sich darin einig waren, dass sozusagen zur Würde des Menschen die freie Wahl seiner Religion oder, sagen wir vorsichtiger, der Konfession gehört.
Wir haben vorhin gesprochen von der Ehre, dem Ehrbegriff als auf der Seite der schwierigen Ausformungen der preußischen Tugend, aber ganz sicher hat der Ehrbegriff ja auch etwas Positives. Es geht da ja nicht nur um Offiziere, die sich dann auf bei recht geringen Anlässen duelliert haben. Es geht doch um etwas, was bis heute auch das Denken in Preußen und in Deutschland prägt. Wie würdest du diese anstrebenswerte Seite des Begriffs Ehre beschreiben?
Es ist ein gewisser Verhaltenskodex. Also, dass man beispielsweise für die Schwächeren eintritt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich verantwortlich fühlt für die, die sowohl machtmäßig wie besitzmäßig unter einem stehen. Dazu gehört aber eben auch ein ganz rechtliches Denken. Also das Recht, das ist ja in Preußen etwas gewesen, für das man sich eingesetzt hat, für dessen Geltung man gekämpft hat. Das preußische Landrecht, das kurz nach Friedrichs des Großen Tod eingeführt worden ist, war ja das modernste in Europa. Und es ist interessant, dass Friedrich der Große der erste europäische Regent war, der mit den Vereinigten Staaten von Amerika, die waren ja gerade unabhängig geworden von England, einen bilateralen Vertrag geschlossen hat. Und der war auch ganz geprägt von dieser Rechtlichkeit, also dass man darin schon festlegte, dass man eventuelle Gefangene, Kriegsgefangene austauschen würde und entsprechend pfleglich zu behandeln hatte. Also dieses rechtliche Denken ist sehr wichtig, und dazu gehört aber sicher eben auch diese Toleranz, aber diese Toleranz in Glaubensdingen eigentlich motiviert durch einen selbstgewissen eigenen Glauben. Also dass gerade sozusagen ein gewisser, ein bewusster eigener christlicher Glaube einen dazu verpflichtet, nun andere Menschen auch ihres Glaubens leben zu lassen. Denn nur sozusagen christlicher Glaube, das steckt da auch dahinter, muss eine freiwillige Angelegenheit bleiben. Und nur ein freiwilliger Glaube ist sozusagen ein Glaube, der diesen Namen verdient.
Der Begriff Ehre, über den wir jetzt sprechen, ist ja auch ein biblischer Begriff und kommt in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, fast immer vor in Verbindung mit Gott. Was hat diese Dimension jetzt zu tun, wenn es um den preußischen Ehrbegriff geht? Gottvertrauen ist ja auch ein wichtiges Kriterium.
Also dieser schon genannte Aufstand Hitler am 20. Juli 1944 ist ja auch, wenn man so will, ein Aufstand der Ehre. Also Marion Dönhoff, die ich ja schon mehrmals erwähnt habe, hat ja selber bei diesem Aufstand mitgewirkt, nicht im Zentrum, aber sie ist eine der wenigen, die überlebt haben, und sie hat ihren Mitverschworenen ein Denkmal gesetzt vor einigen Jahren in einem kleinen Büchlein, das immer wieder aufgelegt worden ist, mit dem Titel Um der Ehre willen, Erinnerungen an die Freunde vom 20. Juli. Als dieser Aufstand initiiert wurde, durchgeführt wurde, war es eigentlich schon klar, dass er politisch militärisch keine Bedeutung mehr haben würde. Und trotzdem hat der Kopf dieser Verschwörung, Henning von Tresco, gemeint, man müsse dieses Attentat ausüben, um der Welt zu zeigen, dass es in Deutschland auch Menschen gab, die eben gegen Hitler waren, die um der Ehre willen es riskierten, Hitler zu beseitigen, auch wenn sie dafür mit dem Leben bezahlen mussten. Also das ist sozusagen, dahinter steckt ja der Gedanke des Opfers, dass es von Menschen in Extremsituationen gefordert sein kann, so wie Christus, sich für andere zu opfern, das eigene Leben sozusagen nicht bis in den Tod zu lieben, sondern bereit zu sein, um das Weiterleben der nächsten Generation zu sichern, darum geht es ja hier letztlich, selbst mit dem eigenen Leben zu bezahlen. Und deswegen auch dieser enorme, Respekt, den wir doch diesen Männern des 20. Juli und zum Teil auch den Frauen, die davon wussten, zum Teil wenigstens schuldig sind, dass sie sozusagen, übrigens die meisten von ihnen sind ja im Verlauf der Mitarbeit im Widerstand Christen geworden, bewusste Christen, also dass sie sozusagen aus dieser Motivation heraus bereit waren, mit ihrem Leben zu bezahlen, um Hitler zu beseitigen.
3 Sendungen lang haben wir jetzt gesprochen über die preußischen Könige und ihr Erbe. Wir haben zuletzt einen großen Bogen geschlagen bis hin zum 20. Juli. Und Dietrich Bonhoeffer und diesen Gewissensfragen. Ich hoffe, dass wir Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit hineinnehmen konnten in ein wirklich spannendes Stück deutscher Geschichte. Und eine letzte Frage jetzt noch an Peter Zimmerling. Was fasziniert dich als Kirchenhistoriker so an diesen Herrschaften aus grauer Vorzeit?
Also ich empfinde sie nicht so als aus grauer Vorzeit stammend. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich selber aus einer preußischen Familie stamme und entsprechend preußisch erzogen worden bin. Aber ehrlich gesagt hat mich immer dieses besondere Lebensgefühl, wie es ja auch in Fontanes Schriften greifbar ist, fasziniert. Und ein Stück weit habe ich es auch mir selbst zu eigen machen versucht. Also beispielsweise dieser Grundsatz, mehr sein als scheinen. Und ich meine, dass das doch ein wichtiges Gegengewicht gegen Strömungen in unserer Gesellschaft darstellt, in der ja an vielen Stellen die Verpackung alles ist und die Inhalte darüber auf der Strecke zu bleiben drohen.
Ganz herzlichen Dank, Professor Peter Zimmerling.